zusammengebracht wird, ist das Weizenkorn. Das winzige Weizenkorn. Und in Johannes 12 sagt Jesus im Zusammenhang, als die Griechen ihn sehen wollen, und er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es fruchtlos. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viele Frucht. Da spricht er von sich, von seinem Sterben, von seinem Auferstehen und von der vielen Frucht, die daraus entsteht. Und dann wird weiter, in weiteren Versen wird dann ausgesagt, übertragen auf die Jünger, auf die Nachfolger, dass sie den gleichen, einen ähnlichen Weg gehen müssen, wenn sie denn Frucht bringen wollen. Diese Vorbilder finden wir, die Auferstehung Jesu deutlich machen. Natürlich für uns im Rückblick leichter zu begreifen als für die Menschen damals. Aber es geht ja um uns heute, um den Glauben zu stärken und den Glauben zu wecken, wenn er nicht da ist, und die Beziehung zu dem Auferstandenen zu festigen. Der zweite Punkt ist die Schriftaussagen, das Zeugnis der alttestamentlichen Schriften. Das erste, was wir finden über die Auferstehung insgesamt, finden wir in dem Erscheinen Gottes im brennenden Busch, im Gespräch mit Mose, wo er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jesus erklärte es dann in Lukas 20, auch in den Parallelberichten der anderen Evangelisten. Und Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn sie leben ihm alle. Das schließt auch die Auferstehung Jesu ein. Schon gar das, wenn auch nicht in der Form, dass es irgendwann am Ende der Zeit kommt, sondern eben am dritten Tag. Und eine weitere Aussage aus dem Alten Testament finden wir in Psalm 2, Vers 7. Dort heißt es, du bist mein Sohn vom Messias. Heute habe ich dich gezeugt. Das ist die Übersetzung, allgemein bekannt ist. Eigentlich kann übersetzt werden mit geboren. Eine unverständliche Stelle für die damaligen Menschen. Auf welche Zeit bezieht sich das? Wie ist das mit dem Messias? Wann soll er gezeugt, geboren werden? Ich habe lange Zeit diese Stelle auch nicht zuordnen können. Aber der Apostel Paulus bezieht diese Stelle in Apostelgeschichte 13, 33 und 37 auf die Auferstehung von Jesus Christus. Dieses Geboren, heute habe ich dich geboren, und der Begriff Auferstehen sind in manchen Textzusammenhängen synonym gebraucht. Auferweckt, auferstanden, vom Tod ins Leben hindurchgedrungen, geboren, gezeugt. Das sind Begriffe, die in diesem Zusammenhang ein und dasselbe unterstreichen. Psalm 2,7 wird auf die Auferstehung von Jesus Christus am dritten Tag gedeutet. Und Psalm 16, eine sehr eindeutige Stelle vom Messias, in mehreren Versen wird dort gesagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Und dann wird es weiter beschrieben über die Hoffnung, die man hat, wenn man begraben, wenn man bestattet wird, wenn man gestorben ist. Ich werde ruhen in Hoffnung. Und du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude die Fülle und so weiter. Also eine ganze Umschreibung, wie es mit dem Messias sein wird. Dass er in die Erde gelegt wird, dass er in den Hades, in den Scheol, in dieses Totenreich, in diese Totensphäre hinab muss, aber dass Gott es nicht zulassen wird, dass sein Körper dem Tode überlassen wird und dass er die Verwesung sieht. Und der Apostel Petrus zitiert diese Stelle wörtlich, aber ausdrucksweise aus Psalm 16 in Apostelgeschichte 2 am Pfingsttag, in seiner Pfingstpredigt. Und er sagt, Es ist unmöglich, dass Christus vom Tode festgehalten werden konnte. Und ich möchte erinnern an eine Aussage von Georg Schüle am letzten Sonntag, der gesagt hat, eins ist sicher, alle Menschen müssen sterben. Nichts ist so sicher wie der Tod. Und ich möchte das stehen lassen und dazu noch etwas anderes hinzufügen. Nichts ist so sicher wie das Leben, wie die Auferstehung. Denn Gott lässt niemand im Tod. Sie müssen alle vor ihn hingestellt werden. Im verstandenen Zustand. Es sei, ob sie Böses oder Gutes getan haben. Niemand wird dort bleiben. Es ist unmöglich, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Es wäre möglich gewesen, dass er den Tod entgangen wäre. Es gibt einige Hinweise dafür, dass dies theoretisch zumindest bestanden hat. Aber Jesus ist ganz bewusst und freiwillig in den Tod gegangen. Aber es war unmöglich, dass er im Tod geblieben wäre. Das ist die Aussage der Heiligen Schrift. Das ist die Aussage Gottes. Er wird niemand dort lassen, schon gar nicht seinen einzigen Sohn. Jesaja 53, Vers 10. Wenn er sein Leben als Schuldopfer hingegeben hat, wird er in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn fortbestehen. Und es wird viel Frucht entstehen. Er wird die Menge haben als Beute. Aus seinem Tod heraus wird er ins Leben zurückgerufen und er wird Nachkommen haben. So die Deutung von Jesaja 53, Verse 10 und 11. Und dann gibt es noch eine Aussage in Hosea 6, Vers 1 bis 3, wo es im Allgemeinen gesagt wird, nach zwei Tagen machst du uns lebendig und am dritten Tag wächst du uns auf. Es ist eine verdeckte oder versteckte, verborgene Aussage, die anscheinend von der Formulierung auf das Volk bezogen wird. Aber wie kann das Volk nach zwei Tagen, am dritten Tag auferweckt werden, ohne den einzigen, der sie zum Leben zurückrufen kann? Das sind die alttestamentlichen Belege. Drittens, Jesus selbst hat seine Auferstehung vorausgesagt. In Caesarea Philippi oder in der Gegend dort oben, unterhalb des Hermon, sagt er zum ersten Mal nach dem Petrusbekenntnis seinen Jüngern, dass er nach Jerusalem hinaufgehen muss und dort viel erleiden, sterben, getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden. Dort heißt es, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen. Also vorher gab es Hinweise, aber hier fing er an, jetzt deutliche Rede zu sprechen. Und gleich im nächsten Kapitel, Matthäus 17, als sie noch in Galiläa wanderten, sagte Jesus, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und er wiederholt und ergänzt noch dazu, und wieder kommt diese entscheidende Aussage. Und am dritten Tage wird er auferweckt werden. Dieses Passivum hier, der Vater greift ein durch den Heiligen Geist. Und in Matthäus 20, schon auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, von Jericho, den steilen Weg hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus seinen Jüngern, als er sie auf die Seite nimmt, also für sich allein, die anderen kriegen es nicht mit, sieh, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird geschehen. Dann wiederholt er und ergänzt, was alles mit ihm geschehen wird. Und am Schluss wieder, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und in Johannes 10, Vers 17 und 18 sagt Jesus, das war noch einige Wochen, einige Monate vorher, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben für die Herde lasse. Ich habe Vollmacht bekommen von meinem Vater, mein Leben hinzugeben, also zu lassen. Und ich habe die Vollmacht bekommen, mein Leben wieder zurückzunehmen. Solch Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Ein deutlicher Hinweis auf seinen Tod und sein Sterben und auf seine Auferstehung. Und in Johannes 16 spricht Jesus ganz offen, das ist am letzten Abend, nach dem Abendmahl schon, nach dem Passamahl, spricht Jesus ein offenes Gespräch mit seinen Jüngern und sagt noch, über eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und über eine kleine Weile, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und es steht eine Diskussion und sie fragen, weißt du, was hat das zu bedeuten? Und dann spricht er von der Frau, die hochschwanger ist, in den Geburtswehen ist. Und sagt er, die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein. Aber eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr werdet mich wiedersehen und eure Freude soll niemand mehr von euch nehmen. Und den letzten Hinweis dann auf dem Weg nach Gethsemane, den wir in Markus 14, 7 und 28 finden, da sagt Jesus, heute Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Weil es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Herde wird sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden sein werde, beziehungsweise korrekter, wenn ich auferweckt sein werde, werde ich vor euch nach Galiläa hingehen. All diese Worte haben die Jünger gehört. 6-mal. Aber sie haben es nicht begriffen. Nicht, weil das so unglaublich war, weil sie an die Auferstehung der Toten nicht geglaubt hätten, sondern weil sie eine ganz andere Vorstellung hatten von dem Messias. Er sollte doch nicht sterben. Deswegen blieb es für sie verborgen. Das sind die Aussagen Jesu an seine Jünger betreff seiner Auferstehung. Viertens, die Begleiterscheinungen. Die Begleiterscheinungen bei der Auferstehung von Jesus. Niemand hat den Prozess der Verwandlung seines irdischen, physisch-materiellen Körpers in einen himmlischen, in einen ewigen Körper gesehen, miterlebt. Das hat Gott vorenthalten. Niemand hat das gesehen. Das ist ein Geheimnis. Das lüftete Gott damals nicht. Aber es gab einige Begleiterscheinungen. Die Begleiterscheinungen weisen eben auf bestimmte Tatsachen und bestimmtes Ereignis hin. Und das ist zunächst mal das Erdbeben. Das ist gerade in dieser Stunde von Gott eingeführt wird und die Erde wird erschüttert, ähnlich wie vor 2 Tagen am Freitagnachmittag, als Jesus starb. Und zeitgleich mit dem Erdbeben kommt ein himmlischer Bote herab in Lichtglanz, unbeschreiblichem Lichtglanz, seine Erscheinung wie der Blitz und seine Kleider weiß wie der Schnee und er rollt den Stein ab und setzt sich drauf. Das geschieht natürlich alles in Augenblicken. Und eine weitere Begleiterscheinung ist, dass die römischen Wachsoldaten fallen auf den Boden, die kriegen das alles mit, fallen auf den Boden und sind wie tot. Und eine weitere Begleiterscheinung ist, die selten genannt wird, in Matthäus 27, 51 bis 53 beschreibt der Evangelist über das Erdbeben, das eben an diesem Sonntagmorgen geschehen ist, bei dem die Felsen zerbarsten und viele der Heiligen der früheren Zeiten auferweckt wurden, und die dann aus den Gräbern hervorgingen, nach der Auferstehung von Jesus, ausdrücklich zeitlich nach, und kamen in die heilige Stadt, die Jerusalem gemeint, und sind vielen erschienen. Also sie sind nicht mehr in ihren früheren physischen Leib zurückgekehrt, sondern diesen verwandelten Leib, der dem Leibe verwandelten Leib Christi, auf verstandenen Leib Christi gleich war oder ähnlich war. Und sie konnten erscheinen und sonst waren sie unsichtbar. Darüber gibt es keine weiteren Informationen, aber es ist ein wichtiger Hinweis, dass es scheint so, als ob es Gott nicht genug gewesen wäre, seinen Sohn ganz allein nur an diesem Morgen ins Leben zurückzuholen, sondern viele holt er aus den Gräbern, aus dem Tod, aus der Hölle, aus dem Totenreich. Nicht aus der Hölle, aus dem Totenreich. Sie waren ja gläubig und selig gestorben. Und Gott hat sie auferweckt. Zum Zeichen, als Begleiterscheinung der Auferstehung von Jesus. Die Kraftwirkung Gottes war so gewaltig. Und fünftens, die Indizien, die für die Auferstehung Jesu von den Toten sprechen. Denken wir zunächst mal an Gottes Gedanken. Jesus wird am ersten Tag der jüdischen Woche aus dem Tode ins Leben zurückgerufen. Was für einen Bogen können wir schlagen zu der Schöpfungsgeschichte, zum ersten Schöpfungstag, bei dem Gott das Licht aus der Finsternis hervorrief. Und es wurde Licht. Und hier ruft Gott am ersten Tag der neuen Schöpfungswoche, des neuen Zeitalters, seinen einzigen geliebten Sohn aus der Finsternis und Macht des Todes und des Grabes heraus. Was für Gedanken, was für eine Verbindung, was für eine Logik, was für eine Kontinuität bei Gott, der Vorbilder gibt, der etwas vorausschafft, um danach etwas noch Größeres zu schaffen, etwas Vollkommeneres. Ein weiteres Indiz, die Wachen, die sind ja nicht immer so bewusstlos tot da liegen geblieben, sondern die sind ja wieder wach geworden. Wir wissen nicht wann, wie lange. Aber als sie wach wurden, sahen sie, dass das Grab offen ist und sie konnten sich vergewissern, das war ihre Aufgabe, den Leichnam zu bewachen und der Lebenseinsatz. Und sie sahen, dass das Grab leer war. Und wenn ihnen vielleicht die Gedanken gekommen wären, der wurde gestohlen, der wurde entwendet, dann konnten sie sich vergewissern, dass das nicht der Fall gewesen sein konnte, weil die leinenen Tücher waren, wie der Evangelist Johannes deutlich beschreibt, schön ordentlich zusammengefaltet, das Kopftuch am Kopfende und die anderen leinenen Tücher am Fußende, wo er gelegen hatte. Grabräuber haben immer mehr oder weniger Chaos hinterlassen in den Gräbern. Wäre es so gewesen, wie später gesagt wurde, dass die Jünger ihn gestohlen hätten, dann hätten sie ihn bestimmt mit all der Ummantelung mitgenommen. Die hätten keine Zeit verloren, um hier den Leichnam Jesu so nackt davonzutragen und die Tücher ordentlich zurückzulassen. Also so viel Logik hatten die Soldaten schon. Sie wurden also mit Tatsachen konfrontiert. Und jetzt berieten sie, was machen. Und sie einigen sich darauf, dass einige von ihnen in die Stadt gehen zu den hohen Priestern und berichten über alles das, was geschehen war. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie eine Lügengeschichte erdacht hätten. Denn alles, was sie erdacht hätten, eine andere Geschichte, eine andere Version von dem, was da gelaufen ist, wäre unglaubhaft gewesen. Sie hätten gestottert und sie hätten sich nicht richtig ausdrücken können. Und vor Furcht und Angst, die sie von dieser göttlichen Einwirkung hatten, hatten sie gar keine anderen Gedanken in sich, um hier irgendwas auszudenken, sondern haben die Wahrheit verkündigt. Und von der Seite der Hohepriester gab es auch keinen Zweifel an der Wahrhaftigkeit ihrer Aussage. Denn warum sollten Sie, diese neutralen Menschen, die mit Leib und Leben garantierten, dass der Leichnam dort auch bewahrt wird, jetzt Ihnen eine Lügengeschichte erzählen sollten? Das ist ein starkes Indiz dafür, für Jesu Auferstehung. Und ein weiteres Indiz ist, dass die Hohenpriester sich berieten, was sie jetzt machen sollen. Sie erinnern sich mit Sicherheit an das Erdbeben vor 2 Tagen und das Erdbeben heute Morgen hat sie bestimmt auch aus den Betten gerissen. Und sie erinnern sich, dass zeitgleich ihr Vorhang im Allerheiligsten zerrissen ist von oben nach unten und dass dieses Passafest ein ganz anderes Passafest war als alle anderen vorhergehenden und dass hier von einem göttlichen Eingreifen die Rede ist und der Geist Gottes war ja auch da und hat es ihnen bewusst gemacht, wie oft hat Jesus darüber gesprochen. Und sie selber sind ja auf die Idee gekommen, zum Pilatus zu gehen am Samstagvormittag und sagen, befiehl, dass das Grab bewacht wird, denn wir haben Bedenken, dass dann seine Jünger ihn nicht stehlen bei Nacht. Da haben sich selber damit ein Bein gestellt, eine Falle gelegt. Wir sehen hier, dass die Indizien sehr deutlich für die Auferstehung von Jesus Christus sprechen. Und sie beauftragen die Soldaten, eine Version zu verbreiten, eine Lügenversion zu verbreiten unter den Juden in Jerusalem, wonach die Jünger Jesu bei Nacht gekommen wären und während die Soldaten schliefen, er gestohlen wurde. Nun, das war so primitiv. Wer sollte das glauben? Und doch sagt Matthäus, dass diese Version allgemeine offizielle Variante im Judentum sich verbreitete. Es ist auch wichtiges Indiz, dass nicht alle glaubten dieser Version. Später waren es 120, dann waren es 3000, dann 5000, dann Milliarden, das heißt Zehntausende, die an die Tatsache der Auferstehung Jesu Christi glaubten. Und viele Priester wurden dem Glauben gehorsam. Ein weiteres Indiz ist Apostelgeschichte 6. Der 6. Punkt, den nenne ich nur als Überschrift. Die Begegnungen Jesu nach seiner Auferstehung. Was wäre gewesen? Er wäre verschwunden einfach. Er hat sich 40 Tage lang wie der Evangelist Lukas in Apostelgeschichte 1,3 beschreibt, 40 Tage lang seinen Jüngern gezeigt über viele Beweise als der Lebendige. 12 Begegnungen werden geschildert in den Evangelien und in den Briefen. 12 Begegnungen ganz verschiedener Art. Ihr könnt sie nachlesen. Und der letzte, der 7. Punkt, die Auswirkungen der Auferstehung Jesu Christi. Von den Aposteln heißt es später, mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Und sie hatten große Gnade bei dem ganzen Volk und natürlich Widerstand von den Oberen. Und Gott wirkte große Wunder und Zeichen durch die Hände der Apostel und bezeugte damit die Auferstehung Jesu Christi. Mindestens 17 Mal, nur in der Apostelgeschichte, wird von der Auferstehung der Toten gesprochen. Petrus und Paulus hauptsächlich. In ihren Predigten nahm das Thema der Auferstehung Jesu von den Toten einen zentralen Platz ein. Denn alles andere war vorangegangen. Aber die Auferstehung, die musste bestätigt, musste bezeugt werden und sie wurde geglaubt. Eben durch die mitfolgenden Wunderkräfte, die Gott durch sie wirkte. Ich möchte der 8. Punkt wäre gewesen, Schlussfolgerungen oder Anwendungen. Da kommen wir bei einer Gelegenheit vielleicht persönlich ins Gespräch. Aber überlegen wir mal, womit sind unsere Gedanken, unsere Reden und unsere Handlungen? Womit sind unsere Programme, unsere Konzepte, unsere Gemeindeziele und Ausrichtungen ausgefüllt? Wie stellt sich die Prioritätsliste dar? Was sind die Schwerpunkte in der Verkündigung heute? Was brauchen die Menschen heute mehr? Wir können über alle möglichen aktuellen Themen sprechen, über viele Fragen, die alle ihren Platz haben, irgendwo an 5., 6., 9., 10., 12. Stelle, an 2., 3. Stelle. Aber die Auferstehung Jesu Christi von den Toten am dritten Tag, wie es bezeugt wurde, wurde als zentrale Botschaft bei den Aposteln gesehen. Und sie sollte wieder ins Zentrum unserer Verkündigung, der Verkündigung der Gemeinden werden. Das ist der Angelpunkt. Das ist das Zentralste. Denn wenn das fällt, dann können wir aufgeben. Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Christus nicht auferstanden. Ist Christus nicht auferstanden, so ist unser Glaube null und nichtig, dann wären wir noch in unseren Sünden, wären wir verloren, dann wären wir als Gläubige die Elendesten in dieser Welt, weil wir bezeugt hätten, dass Christus auferstanden ist, der nicht auferstanden wäre. Ist. So ist es. Ich wünsche und hoffe, dass uns diese Gründe und diese Belege, dass sie uns ins Herz und ins Bewusstsein fallen, dass wir uns klammern daran, denn das ist das Wichtigste, was in unserem Glauben festgehalten werden soll. Was natürlich das Kreuz und den Tod Christi und sein stellvertretendes Sterben für unsere Sünden alles mit einschließt. Aber hier ist die Kulmination. Gott wirkt in uns Glauben. Wir können ihn nicht schaffen. Wir können niemanden überzeugen und überreden, auch mit den Indizien und mit den Tatsachen und den Fakten. Der Heilige Geist wird es bewirken. Den Glauben in denen, die zweifeln, die Vertiefung und Festigung des Glaubens in denen, die nicht sicher sind. Und ich mache euch Mut, lest es nach, lest diese Texte nach, die sind schriftlich verfasst. Und dass eure Beziehung zu Christus, dem Lebendigen, der gesagt hat, ich war tot und ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades, des Totenreichs. Und das meint nicht, dass er den Schlüssel hat, um dort hineinzugehen. Da ging er hinein. Da kommt man automatisch hinein. Aber den Schlüssel des Todes und der Hölle des Totenreichs hat er, um von innen aufzuschließen und den Weg nach außen frei zu machen. Das heißt, ja sicher, wir müssen alle sterben. Aber genauso sicher ist und garantiert wird uns, dass wir aus dem Tod ins Leben zurückgerufen werden können. Jetzt schon dem Geiste nach, dem inneren Menschen nach, durch den Glauben an den auferstandenen Christus. Und einst, wenn er wiederkommt, auch mit einem neuen Körper versehen werden, der seinem Körper gleichen wird und für die Ewigkeit bestimmt ist. Gott möge uns segnen und unseren Glauben an diesen auferstandenen Christus stärken. Amen.